Im Lauf meines Lebens bin ich vielen Menschen begegnet, die mir unheimlich viel von verregneten Urlaubstagen erzählt haben. Wir sind ja zurzeit nicht in dieser bedrohlichen Lage und sind dankbar über das wunderbare Wetter. Und ich freue mich, dass Sie heute in den Gottesdienst gekommen sind. Herzlich willkommen. Wir haben heute den Israelsonntag. Erinnerung an unsere Wurzeln in den Verheißungen des Alten Bundes. Und ich möchte Sie grüßen mit einem Wort, das Israel zugesprochen wird, aber auch denn uns gilt und uns spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wir wollen miteinander den Psalm 73 beten, Nummer 733. Psalm 73, Nummer 733. Und wir sprechen diesen letzten Teil von diesem Psalm, der ja anfängt mit der großen Anfechtung. Warum geht es den Gottlosen so gut? Dann kommt dieses: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Du, unser barmherziger Gott und Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du jedem von uns mit deiner ganzen Güte und Gnade begegnen willst. Wir kommen aus den vergangenen Tagen, haben viel mitgebracht an Dingen, die uns belasten, an Unrecht, an Sünde, an Schuld. Herr, wir wollen es bei dir ablegen und bitten dich um dein Vergeben, um dein Erneuern, dass du selbst in unserem Leben der Herr, der König bist, der uns regiert. Und es bewegt uns auch sehr, was mit deinem Volk Israel geschieht. Es belastet uns so viel. Und es bewegt uns auch, wenn die Binde vor den Augen ist und sie dich, den Heiland, nicht erkennen. Ach Herr, gib doch uns den klaren Blick, auch in der Arbeit der Weltmission, aber auch deinem Volk Israel, dass sie dich, den einzigen Erlöser und Retter, erkennen. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns noch persönlich bewegt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Dieser Sonntag, 10. Sonntag nach Dreieinigkeitsfest, erinnert an die Zerstörung Jerusalems und den abgefackelten Tempel im Jahre 70 nach Christus durch Titus. In der Christenheit leider umstritten. Manche sagen, die Verheißungen an Israel haben aufgehört, die sind auf die Christenheit übergegangen. Aber wenn das so wäre, dass die Verheißungen Gottes widerrufbar wären, dann wären sie ja auch sie für uns kein tragfester Grund. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Heute Morgen kam im BBN-Radio ein Gottesdienst hier aus der Hofhagkirche vor 32 Jahren, im Jahr 87, wo ich über dieses predigen durfte, über Internet, bbnradio.org. Gottes Gaben und Berufung können die nicht gereuen. Und wir beten, dass Israel den Heiland Jesus erkennt. Und ich will von dieser Verheißung Hesekiel 36 lesen, die Verheißung für die Berge Israels, die Erneuerung Israels durch Gottes Geist, die steht ja noch aus, die Die Sammlung Israels ist ja geschehen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Den Gott auch nicht ändert, sein Name ist es, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin, denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Dann kommt die große Verheißung des neuen Bundes. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es wäre für uns als Christen die Pflicht gewesen, Israel zu reizen, so sagt der Paulus. Und die Christenheit hat die Berufung verloren und ihre Verkündigung, was Jesus bedeutet, und die Zentrierung auf die Mitte der Botschaft. Darum ist es so wichtig, heute an diesem Israelsonntag darüber nachzudenken. Nach der Ordnung ist heute der Predigtext Markus 12. Markus 12, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot, dem höchsten Gebot. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, zu Jesus trat er, der ihnen zugehört hatte. Da war ja gerade vorher eine witzige Diskussion über die Auferstehung. Im jüdischen Recht muss immer der Bruder die Witwe heiraten. Und da eine ganze Reihe sind nacheinander weggestorben. Und dann die Frage, wie ist das in der Auferstehung? Und jetzt kommt gleich der Nächste und macht nochmal in der Diskussion weiter von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel. Das ist unten der Synagoge gleich eingeschrieben, Schma Israel. Das wichtigste Gebot, das höchste Gebot ist dies, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach Jesus zu ihm, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Und niemand fragte mehr, ihn zu fragen. Es ist was ganz Herrliches, wenn man diskutieren kann, wenn man die Meinungen austauscht. Und dann einmal klärt, was gilt, wenn man hinterfragen kann. Wir haben das alle ja gemacht. Die junge Leute lieben das. So ein schönes Ping-Pong-Spiel. Und man kann auch immer wieder drum reden, auch über die Glaubensdinge. Und die Theologen lieben das ganz besonders. Streiten über theologische Dinge. Der eine sagt so, und Sie kennen ja, wie viele verschiedene Meinungen gibt es. Da kann man das eine und das andere gegenübersetzen. Und das macht dann manchen Kopfzerbrechen. Was gilt jetzt wirklich? Auch die Schriftgelehrten, die in der Bibel sehr bewandert waren, haben mit Jesus diskutiert. Über die Bibel diskutieren, ja, kann man. Soll man die Bibel wortwörtlich nehmen? Ja, wie denn dann? Sechste Gebot, Wenn es nicht wörtlich geht, wie gilt es dann? Ab und zu oder nach Belieben? Oder was gilt denn aus der Bibel noch? Kann man nicht Dinge streichen? Wir leben heute in einer anderen Zeit. Damals haben sie gern mit Jesus diskutiert, um ihm eine Falle zu stellen, um ihn zu versuchen, um ihn reinzulegen. Das könnte ja manchmal auch noch sein, denn das Wort von Jesus war so klipp und klar. Ist ihm mal aufgefallen? Da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Entweder hat er recht oder ist falsch. Tut Buße. Was ist daran zu diskutieren? Eindeutig. Kommt her zu mir, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Also da muss man entweder sagen, ja oder nein. Und das ist besonders groß, dass man darüber diskutieren will. Ich erinnere mich an eine Situation, die mich sehr tief geprägt hat. Ich war da begeistert in Tübingen, irgendwo im 6., 7. Semester und schrieb einem anderen Mann, den ich sehr verehrte als Seelsorger, das ist wieder interessant, der Professor hat wieder, der sieht manches jetzt doch im Neuen Testament über Jesus wieder ein bisschen anders. Und dann schrieb der eine Postkarte zurück, toll, wie ihr mit der Wahrheit Akrobatik spielen könnt. Und das hat mich bis heute geprägt, dieser Satz. Und der hat gesessen. Über die Wahrheit kann man doch nicht mehr streiten. Das ist bloß die Frage, was ist die Wahrheit? Und da muss man wissen, bei dem anderen Schriftgelehrten, der nach der Auferstehung fragte, hat Jesus so treffend gesagt, und all die Jesus-Worte sind so eindeutig, ihr kennt weder die Schrift, also die Bibel, das Alte Testament, noch die Kraft Gottes. Und darum fehlt eurer Diskussion die entscheidende Grundlage, die man braucht. Und ich bin so froh, dass Jesus das klargestellt hat. Wir meinen ja immer, man kann in der Bibel so Lieblingsdinge raussuchen und sich seine Lehre zurechtlegen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und bei der Schrift, im Alten Testament, hat er gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, die ist gültig. Und in der Versuchung beim Teufel hat Jesus gesagt, was steht denn in der Schrift? Und er hat mit der Schrift geantwortet. Und deshalb ist wichtig, dass wir entdecken, dass Jesus uns dort fragen will, wo wir stehen, was die Grundlage unseres Denkens ist und worauf wir uns verlassen können. Und auf einmal merken wir, es ist eine ernsthafte Frage, die der Schriftgelehrte stellt. Dem muss man sich stellen. Die Frage heißt, was ist das wichtigste Gebot für unser Leben? Das muss man natürlich wissen. Und der Schriftgelehrte sagt selber, das Zentralbekenntnis des jüdischen Volkes im Alten Testament, Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und Jesus sagt, ja genau, das ist es. Und jetzt ist es bestürzend. Bei uns sagt man ja immer wieder, wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz des Alten Bundes. Doch, Jesus hat das Gesetz nie ausgehebelt. Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, recht und gut. Jesus will das Gesetz erfüllen. Nirgendwo ist es aufgehoben. Auf einmal ist das erschreckend, wenn das für unser Leben die Forderung Gottes ist, du sollst Gott lieben. Wissen Sie, dass man nur in der Liebe nur einen lieben kann? Man kann nicht viele lieben, das ist keine Liebe mehr. Das ist Hurerei. Man kann nur einen lieben. Wie soll ich mit meinem Leben nur die ganze Liebe auf Gott richten? Ich bin doch den ganzen Tag mit der Welt beschäftigt. Ich habe da so viele Anforderungen. Mich zieht das hierhin und dorthin. Ich bin doch selber von meinem Fleisch gesteuert und von vielen Dingen, die mich bewegen. Aber das hat Jesus ja auch in der Bergpredigt, das ist ausreichend in der Bergpredigt, die ja die meisten Menschen achten, wie ja Jesus gesagt hat, jeder böse Gedanke gegen deinen Nächsten ist ein Mord. Und jedes unwahre Wort, das du sprichst, ist eine ganz furchtbare Lüge. Jesus hat es ja so vertieft, das Gesetz, und noch weiter in Geltung gemacht. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Da sind so Frauen gesagt, das ist bei uns Männern schwierig, da sind die bei uns Frauen nicht besser. Und Jesus sagt, was ist in deinem Herzen los? Und das ist das Wunderbare, dass Jesus auch diesen Schriftgelehrten darauf hinweist, was ist in deinem Herzen? Ist dein Gemüt nicht geteilt zwischen all den verschiedenen Anforderungen? Sind wir nicht schon längst in einem Götzendienst, dass wir vielen Verpflichtungen haben? Heute am schlimmsten, wir müssen unserer Zeit gerecht werden. Wie wollen wir denn unserer gottlosen Zeit gerecht werden? Wo steht das denn? Du kannst dieser Zeit nie gerecht werden. Dem Public Mainstream und was überall in den Zeitungen drin steht, das ist doch was ganz anderes. Unser Herz ist geteilt von den vielen Nichtigkeiten und dem Tand dieser Welt, dem wir nachlaufen. Und jetzt wird auf einmal sichtbar, die größte Not eines Menschen ist, dass sein Herz Gott nicht gehört. Und Gott will immer das Herz haben. Gott will dein Herz. Gott will deine Liebe haben. Und das ist gar nicht neu. Das ist im alten Bund schon von den Vätern des Glaubens her. Gott will dein Herz haben. Und wie schrecklich war das bei den Königen Israels, als der Saul fiel und Gott sagte, Gehorsam ist besser als alle Schlachtopfer, die du bringst. Und Ungehorsam ist eine Sünde wie Zauberei. Wenn du nicht von deinem Herzen her Gott dienst. Und dann war der erste König David, der an seine Stelle kam, der Nachfolger, der David, der wieder fiel. Der dann dem Psalm 51 dichtet, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das ganze Problem des Menschseins in dieser Welt ist sein Herz, das Gott nicht dient und das ihm nicht gehört. Auf den ersten Blättern der Bibel steht, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Ich habe ja mal auf der Alp bei einem schönen Gottesdienst, Open-Air-Gottesdienst, dort oben bei St. Johann erlebt, wie ein Kirchengemeinderat protestiert hat. Das lasse ich mir von Ihnen nicht bieten, ich bin ein guter Mensch. Ich werde es mit meinem Pfarrer besprechen. Der hat sicher Recht bekommen von seinem Pfarrer, denn viele Pfarrer predigen das heute. Wir sind gut, wir müssen bloß Recht wollen. Aber das deckt sich nicht mit der Bibel. Jesus hat den Punkt, jetzt müssen Sie wissen, wem Sie glauben. Jesus hat es so deutlich gesagt, das Problem ist das Menschenherz und der Zorn Gottes liegt auf uns. Von Jugend an ist das das Problem, von den kleinen Kindersälen her ist das Problem, dass dieses Herz gelenkt wird von bösen, unheimlichen Mächten. Ich habe einen Enkelschwiegersohn, der ist Kindergärtner und der hat mich neulich gebeten, ich soll doch das Herzbüchlein von Goschner ihm besorgen. Das ist tatsächlich sehr schwierig, auch im Internet zu besorgen. Sie kennen das wahrscheinlich noch, dieser Johannes Goschner, katholischer Kaplan von Memmingen, der da zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben durch die Erweckung in Memmingen und dann in Russland großer Prediger in Petersburg war und dann in der Bethlehemskapelle in Berlin ein großer Erweckungsprediger, hat dieses Herzbüchlein gemalt. Das hatten sie alle von Kind auf geprägt. Da sind diese unheimlichen Bestien in unserem Herzen, die müssen rausgeschmissen werden. Und da muss Jesus in unserem Herzen muss die Herrschaft übernehmen. Das ist das Neue, was jetzt kommen muss. Und diese Mächte reißen uns in die Tiefe und zerstören unser Leben. Und dieser Schriftgelehrte hat genau das begriffen. Es war ein ernsthafter Frager. Und er sagt, der Gehorsam gegen Gott ist mehr als aller Kult. Schon im Alten Testament klar. Brandopfer und Schlachtopfer übrigens auch mehr als alle Reinheitsgesetze. Mit die Töpfe sauber halten und Hände waschen, kannst du dein Herz nicht ändern. Jetzt kommt unser zweiter Punkt. Das erste war, was ist das wichtigste Gebot für unser Leben? Jetzt gibt es eine Lösung. Es ist interessant, dass dieser Schriftgelehrte sagen muss, es gibt keine Lösung. Ich meine immer wieder, das ist eigentlich die wichtigste Frage, die uns auch als Christen im Gottesdienst bewegen muss, bei unserem Bibellesen. Wie geschieht es denn, dass unser Leben neu wird? Die meisten setzen auf die Erziehung. Also, ich weiß nicht, welche Erziehung sie genossen haben. Erreicht hat Erziehung immer sehr wenig. Und auch Psychologie kann in deinem Herzen sehr wenig verändern. Sie kann nur sagen, du bist mal so. Du musst das akzeptieren. Alle Perversitäten deines Lebens musst du eben ausleben. Dass Jesus im Evangelium sagt, es gibt einen Ausweg, das ist eine ganz unerhörte Botschaft. Es gibt eine Erneuerung der Herzen. Und Jesus sagt das in dem schönen Wort, du bist nicht ferne vom Reich Gottes, du bist eigentlich ganz nah dran. Was ist das Reich Gottes? Das ist der Raum, wo Gott herrscht, wo er das Sagen hat, wo er bestimmt. Im Reich Gottes ist Jesus der König. Was ist ein Reich Gottes? Gerade am Anfang der Bergpredigt hat es ja Jesus gesagt. Selig seid ihr, das höchste Form von Glück, wenn ihr geistlich arm seid, wenn ihr hungert nach Gerechtigkeit, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr ein reines Herz habt, da kommt man in der Welt nicht weit. aber das Himmelreich gehört euch, dann seid ihr ganz nah unter der Gottesherrschaft. Und die Erneuerung deines Lebens kann doch nicht erfolgen durch innerweltliche Veränderungsprogramme, sondern kann doch nur erfolgen, wenn ich im Königreich Gottes bin, wenn mein ganzes Leben ein Stück des Königreichs Gottes ist. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat ja Jesus schon zu den Jüngern gesagt. Das Reich Gottes ist angebrochen, da wo Menschen sich öffnen und Jesus in ihr Herz aufnehmen. Das ist ganz ausführlich beschrieben. Wenn Sie es nochmal nachlesen in Ihren Bibeln, wie das Jesus sagt, es ist unheimlich, wie sogar die dämonischen, sündigen Mächte und Jesus redet vom Teufel. Es gibt natürlich einen Teufel. Aber wenn viele Leute das nicht wahrhaben und man sieht sie auf Schritt und Tritt, gucken sie nochmal die Wirtschaft an, die Politik und gucken sie ihr Herz an. Und man leugnet das immer. Und darum ist der Gottesdienst keine Wohlfühlveranstaltung, sondern ein Moment, wo uns auf einmal die Augen aufgehen, was bei uns falsch, nicht beim anderen. Und nicht in der Regierung, nicht beim Trump oder beim Putin oder irgendwo in der Wirtschaft, sondern was ist bei mir falsch? Und Jesus sagt, wenn ich mit dem Geist Gottes den Teufel bei eurem Herz austreibe, so ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wenn Menschen sich von Jesus reinigen lassen, das ist ein ganz wunderbarer Moment, was Jesus tut. Ich habe Ihnen manchmal schon erzählt, ich will es doch nochmal tun, wie dieser Philipp Spitta zum Glauben kam durch den Professor August Tulluk, einen ganz großen Bibelmann, einen ganz gelehrten Mann, der 20 Altsprachen fließend sprach, Sohn eines Juweliers in Breslau, großer Theologe des 19. Jahrhunderts. Und der hat immer den Studenten gesagt, du musst einmal die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis machen. Anders wirst du kein Christ. Wenn du nicht einmal begreifst, was in dir für ein Abgrund drin ist, sagt ja Jesus auch in Matthäus 15, aus deinem Herzen kommt Neid, Zorn, Hass, da kommen all die bösen Gedanken und du kannst das nicht selber reinigen. Selbst ein Apostel Paulus war doch verzagt. Wollen habe ich, aber vollbringen das Gute schaffe ich nicht. Wir erleben das schon bei den Kindern, wenn sie kommen, Mama, ich will doch lieb sein. Aber ich kann es nicht. Hilf mir, dass ich lieb bin. Meine Mutter, was soll ich dir helfen, dass ich lieb bin? Ein Kind leidet ja schon unter dem Bösen, wenn plötzlich da der Zorn oder der Widerspruch rauskommt. Und das ist so schrecklich, dass wir das immer verdecken, was Jesus so aufgedeckt hat. Wie wird mein Herz neu? Für Philipp Spitta war das ganz groß. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienst zu stehen. Die Änderung, er muss der König meines Lebens sein. Das ist ein Herrschaftswechsel. Das Herzbüchlein hat ja später der Bill Bright mit seinen vier geistlichen Gesetzen in Amerika geändert und wir haben es ja hier auch gebraucht, wo das dann schildert, dass dieses Ego, das muss weg und da muss Jesus auf den Königsthron meines Lebens. Das ist eine Willensübergabe. Ich möchte nicht mehr selber leben. Du sollst als Hirte mich regieren. Ich will mich nicht mehr selber führen, sagt Bogatzki in dem Lied. Du sollst als Hirte mich regieren. Uralt. Und der Kernpunkt, wie man Christ wird. Man wird Christ nicht durch Taufe, nicht durch Konfirmation und nicht durch seine Einbildung, sondern Christus, wenn er aufgenommen wird und mein Herz und mein König ist. Ja, wie hat das Luther so schön gesagt? Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Wir haben ja unsere jungen Generation betrogen, indem wir sagen, das müsst ihr nicht mehr auswendig lernen. Wir haben es bei den Konfirmationen immer noch mit der ganzen Gemeinde sprechen lassen, weil ich meine, bis zu meiner Todesstunde ist das doch der Kern. Ich kann doch nicht mich selber führen. Dann ist es aus, dann hat das was gar keinen Wert, sondern er hat mich erlöst, er hat mich erworben, ihm will ich gehören. Jetzt noch ein dritter Punkt. Warum sagt dir jetzt plötzlich niemand mehr etwas? Da heißt es am Schluss, und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Ja, jetzt wärst du eigentlich wichtig gewesen. Die Leute sagen, wie kriege ich das, wie mache ich das, wie wird mein Leben neu? Ja, unsere Diskussionen sind sehr unecht. Oft wollen wir das nur vor uns herschieben, wir wollen über die Fragen diskutieren. Darum ist immer sinnvoll, bei unseren Hauskreisen also zu sagen, wir reden nur noch über Fragen, über die man schlaflose Nächte gehabt hat. Über die großen Lebensfragen. Und da ist es wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen. Das wird ja nochmal im Matthäus-Evangelium erzählt. Und der Matthäus hat festgehalten, dass da noch was passiert ist. Es war ja immer viel, was dort abgelaufen ist in diesen Begegnungen. Und der Matthäus, dem war das besonders eindrücklich, bei diesem Gespräch mit dem Schriftgelehrten, dass Jesus ihn gefragt hat, was haltet ihr eigentlich vom Messias? Hat er gesagt, was hältst du eigentlich vom Heiland, vom Retter? Sie schätzen doch auch die Predigten von Ludwig Hofacker, und wenn Sie das einmal in Ruhe nochmal nachlesen, in der Matthäus-Ausgabe dieses Abschnitts, da hat Hofacker, ja, einer sagte mal, das war seine Zentralschau. Die Zentralschau war, jeder Mensch muss einmal beantworten, was er von Jesus will. Was dünkt euch im alten Luther? Was dünkt euch um Christus? Was hältst du denn von Christus? Und Sie wissen, dass viele sagen, ach, das ist gar nicht wichtig. Hauptsache, dass ich verantwortlich lebe und dass ich vor meinem Gewissen sauber dastehen kann. Stimmt nicht. Die wichtigste Frage ist, was du von Christus hältst. Wenn die Sünde nicht mehr das Thema ist, wie in unseren Tagen, das auch in christlichen Kirchen oft erscheint, dann ist es die dümmste Frage, die braucht man nicht. Aber Jesus hat sie gestellt. Denn ohne Jesus, den Herrn deines Lebens, den du aufnehmen musst und der in dein Herz einzieht, das hat ein Hofacher so wunderbar auf vielen Seiten dargestellt. Gibt es keine Lösung deiner Probleme? Ohne diesen Jesus, diesen Christus Gottes, bist du verdammt. Und er sagt, jedes Tier hat es besser. Denn der Mensch weiß was von Ewigkeit. Jeder Mensch ahnt etwas von Ewigkeit. Wer aber keinen Erlöser hat, der muss ja vor dem Tod zusammenbrechen, weil er keine Hoffnung hat, weil allein Jesus ihm helfen kann zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe oft mit Juden gesprochen und es ist immer auch bei den Guides so schön gewesen, die dann immer ein bisschen gespöttelt haben, sagen, ihr Christen habt es ja gut, ihr braucht ja bloß eure Schuld bekennen, dann kriegt ihr sie erlassen. Sagen, und wie macht ihr das eigentlich? Ihr könnt im Tempel keine Opfer mehr bringen, was macht ihr? Und dann war immer Schweigen. Wir wollen heute nicht von Israel reden, aber die ganz große Not ist bei ganz vielen Menschen, die ich kenne, und ich sage das mit einem großen Schmerz, die haben mir entgegnet, das ist ja billig mit der Vergebung. Ich möchte selber mein Leben reinmachen. Ich brauche keinen anderen. Und das ist so furchtbar, wie das heute in der Christenheit wütet, wie Menschen sich ihr Rettungsseil abschneiden, an dem sie einzig erlöst werden können. Wie Jesus das Problem gezeigt hat, wo es liegt in meinem Herzen, wie willst du es machen ohne diesen göttlichen Heiland? Was soll denn das heute, diese Predigt, die man überhört, Gott hat uns lieb, so wie wir sind, stimmt doch gar nicht. Er hat uns doch mit dem bösen Herzen gar nicht, er hat uns lieb, er sucht uns, aber mit dem bösen Herzen sind wir verlorene Leute. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Steht im Evangelium. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen müssen, ohne Jesus ist mein Leben leer. Und dann nochmal Hofacker. Ohne Jesus ist das Leben ein elender Traum. Du kannst Karrieren erreichen, Geld zusammensammeln, aber es ist nichts, was bleibt, wenn nicht Christus dein Leben beherrscht und du auf die Ewigkeit zulebst. Er will dein König sein. Da kennen Sie auch den schönen Vers von Georg Weisel. Komm, um mein Heiland Jesus Christus, mein Herzenstür dir offen. Ich sage, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns erscheinen. Das ist doch das Wichtigste, dass ich ihn ergreife, dass ich ihn habe. Und dass wir allen Menschen das in Liebe sagen, ist eigentlich erschütternd, dass nicht bloß beim Volk Israel, dass bis heute die Binde vor den Augen ist, ich kann das selber, ich muss mich bloß bemühen, anstrengen, das geht doch gar nicht. Wir leben ja heute in einer Welt, die aus den Fugen ist, so hat Steinberg genannt, die chaotisch ist, wo die Werte alle aus den Fugen geraten sind, im persönlichen Leben, wo man Werte vertritt, die man noch vor ein paar Jahren für gar nie für möglich gehalten hätte, was alles bei uns ins Wanken gekommen ist, wenn wir nicht die eine Mitte unseres Lebens wiederfinden. Deshalb ist auch die Zukunft der Welt ohne Hoffnung, sondern dort, wo Jesus in unser Leben kommt, das Reich Gottes will er anbrechen lassen. Wir beten im Vater unser immer, dein Reich komme, heute, bei mir. Kehr du bei mir ein und hab das, und das ist der Schlüssel. So wunderbar, wenn ich das begreife, in der Passionsgeschichte, wie Jesus hinaufgeführt wird, den Hügel Golgatha, und dort oben die ganze Schuld der Welt büßt. Und ich darf das für mich annehmen. Danke, du hast meine Schuld mir erlassen, weil du durch deinen Geist in meinem Leben Raum haben willst. Und diese Liebe ist ausgeschüttet in unser Herz. Und das verändert uns. Lasst uns ihn lieben, er hat uns zuerst geliebt. Darum hängt die Gottesliebe an diesem großen Opfer, das Gott erwiesen hat. Jetzt kann ich doch noch, nur noch ihn lieben, weil er so viel für mich getan hat. Was bin ich ohne ihn, ohne dieses Opfer und ohne seine Auferstehung, ohne das Leben und die Hoffnung, die er mir gibt? Wäre es gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre? Es ist gut, wenn Sie das wieder realistisch sehen, dass die größten Nöte Ihres Lebens Teufelswerke sind. Und da sind wir wie gebunden. Was ist das für eine Not heute? Kann nur die biblische Seelsorge, die richtig schlichte biblische Seelsorge lösen. So wie unsere Sünden bekennen, werden sie frei, auch von den schrecklichen Bildern, auch von Süchten und Trieben, die ihr Leben zerstören. Ihre Ehe, ihre Familie, was es alles ist. So wie unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Eigentlich gibt es nur eine Antwort. Herr, ich möchte doch dich haben. Kehre bei mir ein, sei du mein König und Herr. Ich will dir dienen und brich in der Finsternis meines Lebens an und mach du aus meinem Leben etwas Neues zu deinem Lob. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, dein Wort dringt in unser Innerstes. Wir wollen nicht drüber diskutieren, sondern das erleben, dass Seele und Geist geschieden werden und alles aufgedeckt wird vor dir, weil du uns heilen und zurechtbringen kannst. Herr, bewahre uns vor der Heuchelei, vor dem frommen Schwätzen. Wenn es nicht gedeckt ist durch unser Herz und durch unser Tun und durch den Gehorsam, wir bitten dich um diese durchdringende Erneuerung, dass wir das auch anderen weitererzählen können. Dass es nicht überheblich klingt, sondern dass wir davon reden, dass wir selber nichts können. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen, ich schaff's nicht. Aber das Herrliche ist, dass du es für uns vollbringst. Und dass wir das annehmen dürfen und in deiner neuen Gerechtigkeit leben. Gebrauche uns, auch in unseren Aufgaben, in denen wir stehen, in der Familie, in unserem Freundeskreis, aber auch mit den öffentlichen Aufgaben, die du uns anvertraust, dass wir gehorsam leben und dass du Frucht wirken kannst, dass du das wirkst, auch die Liebe zu unseren Nächsten, das Verstehen, das Annehmen, das Zurechtbringen, aber die ganze Hingabe für dich. Wir danken dir, dass dieses irdische Leben ein Stück deines Reiches Gottes wird. Dass du uns zu dieser großen Aufgabe berufen hast, dass wir etwas sein sollen zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich jetzt auch für die, die noch im Urlaub sind, bewahre sie auch die Jugendfreizeit. Gib auch dort Durchblicke, dass man nicht nur über dein Wort redet, sondern dass dein Wort zu allen redet, ins Herz hinein. Wir bitten dies auch für alle Dienste, die wir haben, auch für die Missionare, mit denen wir verbunden sind in ihrem Dienst. Sind auch verbunden mit der verfolgten Gemeinde in so vielen Ländern. Du kennst sie alle mit der Bedrängnis, die sie heute haben, aber lass sie fröhlich von dir reden. Und dass dieses Zeugnis auch ihre Verfolger überwindet, das kannst du wirken. Lass uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in diesem Sinn dürfen wir um seinen Segen bitten, den wir brauchen. Wir können nur um den Segen beten. Ich habe keinen Segen, den ich verschenken kann, sondern Jesus segnet sie. Und das ist das Herrlichste ihres Lebens. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.